Hallo und guten Abend. Wir alle 2 Monate hören Sie anschließend eine Stunde lang Neuigkeiten aus dem Tauschring. Im Interview sind heute zu hören Ina Remmers aus Berlin, eine Mitgründerin von www.nebenan.de, dem Nachbarschaftsportal, Anna Helmke, eine der Gründerinnen des neuen Tauschkreis PAF in Pfaffenhofen. Dazu gibt es die neuesten Termine unseres eigenen Tauschrings, von denen der wichtigste natürlich das Winterfest im November in Riem ist. Eine interessante Sendung wünschen Ihnen Dorina, Lutz und Sabine.
Seit etwa 3 Jahren gibt es die Plattform nebenan.de und wir waren neugierig zu erfahren, ob diese nun als Konkurrenz zu den Tauschringen zu sehen ist oder nicht. Wir begrüßen deshalb jetzt Ina Remmers aus Berlin, eine der Mitgründerinnen, um mehr über nebenan.de zu erfahren.
Auf wessen Idee, auf wessen Initiative ist nebenan.de gegründet worden?
Der Vater der Idee, sag ich mal, ist Christian Vollmann, also mein Mitgründer, der vor 5 Jahren umgezogen ist, also eine neue Nachbarschaft innerhalb Berlins und da eben wirklich so dieses Gefühl hatte, neu in der Nachbarschaft zu sein und durch die Straße zu gehen und nur fremde Gesichter zu sehen. Und das war so ein bisschen die Grundidee, die Initialzündung. Und ist ja damals dann bei seinen Nachbarn klingeln gegangen, um sich vorzustellen. Und in der Konsequenz kam dann eben raus, dass sich eigentlich sehr viele Nachbarn wünschen würden, dass man ein bisschen in Kontakt bleibt. Und da entstand eben die Idee zur Plattform. Und als er mir persönlich damals davon erzählt hat, ist es mir tatsächlich ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich selbst in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin und ich sag mal den Wert von Nachbarschaft eigentlich wirklich auch hautnah erlebt habe. Und mir dann erst wieder so bewusst wurde, wie anonym ich eigentlich lebe in Berlin. Und ja, das war so ein bisschen der Moment, wo wir dann gesagt haben, das machen wir jetzt.
Also die Neuerfindung des Dorfes sozusagen.
Ja, in gewisser Weise ja. Ne? Also einfach wieder so, einfach das Verständnis von Gemeinschaft, egal ob das jetzt auf dem Dorf oder in der Stadt ist, zu sagen, ich lebe eben nun mal nicht entkoppelt und als Individuum. Ja? Das tue ich zwar auch, also dafür habe ich ja auch meine eigenen 4 Wände, aber ich bin ja Teil einer Gemeinschaft und gerade die Nachbarschaft ist ja so, ich sag mal, nach Familie und Freunden die nächste Form der Gemeinschaft und das wollten wir einfach gerne wiederbeleben.
Cool, ja. Ich weiß nicht, ob das mit auf dem Radar stand bei der Gründung. Es gibt in Deutschland ja jede Menge Tauschringe und Nachbarschaftshilfegruppierungen. Haben sich die Gründer von nebenan.de damit auseinandergesetzt und was war das Motiv, etwas Neues zu machen?
Ja, also das kannten wir natürlich und wir haben uns auch damit beschäftigt, was es schon alles gibt und das war wiederum ja auch jetzt ein bisschen Initialzündung für mich zu sagen, ich schreibe dieses Buch, weil es gibt wahnsinnig viel. Also ich glaube, wenn man da einmal eintaucht, dann ist man ganz beeindruckt davon, was es eben alles an lokalem Engagement gibt, auch in welchen Bereichen die Menschen aktiv sind. Aber uns ist eben aufgefallen, als wir uns eben selbst befragt haben, dass es oft, also gerade bei Nachbarschaftsvereinen eben auch so ist, dass es mit, ich sag mal, mit einer gewissen Verantwortung einhergeht, mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Es ja oft auch sehr viele kleine praktische Dinge sind, so die klassische Nachbarschaftshilfe, wo man sich einfach wünscht, dass man mal einfach mal jemanden fragen kann, ne, ohne jetzt vielleicht im ersten Schritt große Projekte aufzusetzen und Nachbarschaft ja auch sehr vielfältig ist. Und das war so ein bisschen die Idee zu sagen, Mensch, wenn wir jetzt so eine Plattform bauen, dann bringen wir sozusagen eine große Anzahl Nachbarn zusammen. Und wenn ich da eben reinrufe und eben zum Beispiel eine Frage habe oder eine Empfehlung oder einen Mitstreiter finde für eine Runde Tischtennis, dann erreiche ich eben in kürzester Zeit wirklich meine komplette Nachbarschaft und habe so auch die Chance, dass ich schnell eine Rückmeldung bekomme. Also es war einfach nur so die Idee zu sagen, Mensch, das ist sozusagen eine Ergänzung zu all den anderen Nachbarschaftsformaten, die es schon gibt.
Also das war die Plattform, die anders ist oder die Zweckbestimmung? Das habe ich jetzt nicht ganz genau auseinanderhalten können.
Im Prinzip beides, ne? Also die Zweck, also weil es ist ja so, dass Nachbarschaft so wahnsinnig bunt ist und meine, ich sag jetzt mal, Wünsche oder Anforderungen oder Ideen an eine Nachbarschaft können ja ganz vielfältig sein und die können alle irgendwie auf der Plattform ihren Ort oder ihren Platz finden. Also ich kann da jemanden finden, der mir einfach nur eine Bohrmaschine leiht. Ich kann aber eben auch, weiß ich nicht, wenn ich Mutter von einem Neugeborenen bin, eben auch weitere Mütter finden, mit denen ich mich dann eben auch treffen kann. Ne? Mhm. Also es ist eben nicht nur ein Zweck, den die Plattform dann erfüllt, sondern eben alles, was man sich im Kontext Nachbarschaft so vorstellen kann. Und das hat die Sache eben dann ja für uns irgendwie so spannend gemacht.
Ja, das heißt also, die primäre Idee war nicht unbedingt des Tauschens, sondern mehr der Gemeinschaft, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, beides. Ne? Also ich muss sagen, ich persönlich in meiner Vorstellung war gerade das Tauschen und das Teilen und das Leihen war für mich ganz mit an erster Stelle, weil ich finde, das ist was, woran man als erstes denkt, wenn man auch an Nachbarschaft denkt und Nachbarschaftshilfe. Das sind so einfach diese kleinen Gefallen und auch so dieses, ne, dass man eben so ein bisschen sich einfach unterstützt. Ja? Das war so mein erster Gedanke. Und ich habe aber recht schnell, als wir dann auch die Plattform gegründet haben, festgestellt, dass dieser Gemeinschaftsgedanke ein sehr, sehr starker und sehr großer ist. Also dass sehr viele Menschen in Deutschland, in den Nachbarschaften wirklich Lust haben, wieder andere Menschen auch kennenzulernen. Dass es sehr viele Menschen gibt, die, ja, ich sag mal, auch einsam sind, also sehr wenig Kontakte haben, gerade auch in ihrem direkten Umfeld oder auch einfach da so ein bisschen den Anschluss verloren haben. Und das habe ich gemerkt, das leistet die Plattform eben auch, dass sie wieder Zugang gibt, ja, zur Gemeinschaft.
Ja, hat auch bei uns geklappt, nicht? Wir haben ja auch hier im Ort, wir sind ja auch zugereist an dem Ort, wo wir jetzt leben, haben wir dann über das nebenan.de auch Leute gefunden, die nett sind, mit denen wir uns oft getroffen haben. Jetzt die nächste Frage, die ich an dich habe, wäre, ihr habt ja denn mit dieser Idee auch Sponsoren gewonnen. Also ihr habt das ja nicht privat durchgezogen, sondern offenbar große Sponsoren gefunden, die mit finanzieller Power dahinter stehen. Kannst du zu diesem Prozess etwas sagen? Also wer die Sponsoren sind, wie ihr an die rangekommen sind und was mich besonders interessiert, was ist deren Interesse dabei?
Ja, ja. Also da gehe ich auch gerne noch mal so ein bisschen in die Gründungszeit zurück, weil wir damals eben zusammensaßen und gesagt haben, okay, welche Form der Gründung macht jetzt irgendwie Sinn für ein Thema wie Nachbarschaft? Das ist ja einfach ein gesellschaftsrelevantes Thema. Deswegen stand zuerst mal im Raum, ob wir nicht als eine gemeinnützige Organisation gründen, also entweder eine gemeinnützige GmbH oder eine Stiftung oder Ähnliches. Da hatten aber ich persönlich in meiner Vergangenheit, ich habe schon mal einen Verein gegründet, also ich habe Non-Profit-Erfahrungen und mein Mitgründer Till auch. Und wir wussten eben aus der persönlichen Erfahrung, dass es, ich sag mal, wenn man als gemeinnützige Organisation gründet, sehr schwer ist, ich sag mal, die Menge an Geld aufzutreiben, um eben so eine Plattform wirklich aufzubauen. Weil was immer, ja, auch schnell, sag ich jetzt mal, ein bisschen vergessen wird, ist eben tatsächlich, dass da hinter so einer Plattform einfach viele Menschen sehr viel Zeit investieren und man da auch wirklich Experten braucht. Also so eine Plattform muss gebaut werden, sie muss sicher sein, es muss hier Menschen geben, die den Nachbarn dabei helfen, die Plattform zu nutzen, also wenn irgendwie mal ein technisches Problem besteht. All das kostet sehr viel Geld und deswegen haben wir eben von Anfang an dann gesagt, okay, wir gründen als klassische GmbH, um eben in der Lage zu sein, auch Investoren zu finden, die uns erstmal das Geld geben, dass wir das machen können. Zu den Investoren jetzt aktuell zählen eben der Boda Verlag als jetzt vielleicht prominentestes Beispiel und dann gibt es eben noch einen klassischen Start-up-Investor, der eben in Unternehmen investiert, genauso wie aber mehrere Privatpersonen, das nennt man jetzt in dem Bereich Business Angel, also Menschen, die einfach an eine Idee glauben und da mit ihrem privaten Geld investieren. Und jetzt ist es aktuell so, dass teilweise die Investoren seit 2 oder 3 Jahren auch schon dabei sind. Was sie davon haben, ist natürlich langfristig, müssen wir uns ja irgendwie refinanzieren. Also wir müssen einen Weg finden, die Kosten, die wir hier jeden Monat sozusagen produzieren, auch wieder zu decken. Die Vision, die wir von Anfang an hatten, war, eine Nachbarschaft wiederzubeleben, und zu einer Nachbarschaft gehören in unserem Selbst, in unserem Verständnis Anwohner, Privatpersonen, lokale Organisationen, also dazu gehört vielleicht eine Kommunalverwaltung, aber eben auch der Sportverein oder der Seniorentreff oder die Kita, ja, also dass die eben alle mitmachen können und lokales Gewerbe. Und da kommen wir dann sozusagen zu der Idee zu sagen, so können wir uns refinanzieren, also lokales Gewerbe wird langfristig teilnehmen können, ob das jetzt der Handwerker ist, der Friseur, der Bäcker, so dass man eben da Nachbarschaft einfach wieder ja als Ökosystem versteht und alle Akteure zusammenbringt. Das lokale Gewerbe wird dann aber dafür eben bezahlen müssen, ne? Damit wir sozusagen die Plattform langfristig betreiben können.
Ja, und dieses Gewerbe wird ja dann auch die Erwartung haben, ihr Gewerbe damit irgendwie zu befördern. Mhm. Was ist denn die Erwartung, dass sie dann in die Gemeinschaft hinein etwas verkaufen für Euros? Oder wie sollen die sich einbringen? Was ist die Rolle des Gewerbes in diesem Ökosystem?
Ja, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist und deswegen beschäftigen wir uns da. Ich sag mal, wir könnten jetzt, uns gibt es ja seit fast 3 Jahren jetzt, ein sehr einfacher Weg für eine Internetplattform wäre ja einfach irgendwie Banner zu schalten. Ne? Das wäre aber sehr einfach und sehr plump und würde irgendwie den Nachbarschaftsgedanken jetzt nicht gerecht werden. Und deswegen sind wir eben jetzt gerade dran, auch im Austausch mit dem lokalen Gewerbe nochmal wieder so ein bisschen die Rolle von lokalem Gewerbe auch zu verstehen. Weil einerseits natürlich ist das jetzt ein Gewerbe, das ist klar, die bieten irgendwie Waren oder Dienstleistungen an. Ne? Aber sie spielen ja teilweise auch eine extrem wichtige Rolle als, ich sage jetzt mal, Begegnungsort, ja, Bezugspersonen. Oft sind die Inhaber ja auch ja, ganz eng mit der Nachbarschaft irgendwie auch verstrickt. Und da sind wir jetzt eben dran, verschiedene, ja, ich sage jetzt mal, Modelle auch zu entwickeln. Ne? Also ist es eben, dass man einfach, ich sage jetzt mal, präsent ist bei uns in der Nachbarschaft, dass man zum Beispiel das lokale Gewerbe empfehlen kann als Nachbar, kann das lokale Gewerbe vielleicht zum Beispiel ein besonderes Nachbarschaftsangebot den Nachbarn anbieten, was es eben dann nur für Nachbarn gibt, kann es auf Veranstaltungen aufmerksam machen. Also da nehme ich jetzt einfach mal so den Buchhändler, der irgendwie eine Lesung am Abend macht oder eine Kinderveranstaltung. Also da gibt es ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal, konkrete Fälle oder Ideen und da arbeiten wir eben gerade dran, das so ein bisschen aufzubrechen und zu verstehen, was bringt einen Mehrwert für die Nachbarn und was ist wichtig fürs lokale Gewerbe und wie bringt man es irgendwie sinnvoll zusammen?
Ja, bei euch gibt es ja keine Tauschwährung wie im Tauschring. Also wenn ich zum Friseur gehe über den Tauschring, bekommt der die Stunde in unserer Zeitwährung bezahlt. Das heißt, bei nebenan.de müsste ich praktisch dann in Euro zahlen, nur eben vielleicht mit Rabatt oder ich kann mir nicht vorstellen, dass...
Das ist eine Idee, aber woran natürlich, was natürlich auch eine Idee wäre, aber das ist jetzt tatsächlich, wie gesagt, alles irgendwie noch auf dem Blatt Papier sozusagen, ist natürlich schon auch, wie kann man vielleicht an der Stelle auch Symbiosen herstellen, sage ich jetzt mal. Ne? Also wie kann man eben die Sachen, die der Tauschring da macht, auch vielleicht ein Stück weit irgendwie integrieren, ja? Oder diese Idee eben auch, die ja auch wirklich toll ist, da irgendwie damit mit einfließen lassen. Ne? Weil, also jetzt im ersten Gedanken, klar, wäre, dass man bezahlt es in Euro und bekommt irgendwie einen Rabatt. Aber ich sag mal, der Nachbarschaftsgedanke, also das finde ich ja das Tolle beim Tauschring, ist wirklich so dieses Geben und Nehmen sozusagen. Mhm. Dieses Konzept da auch ein Stück weit mit einfließen zu lassen, wäre auf jeden Fall sehr spannend. Ist aber, wie gesagt, alles bei uns noch in der Konzeptionsphase. Aber ist ein wichtiger Gedanke, der ja wirklich auch das nachbarschaftliche Prinzip zu 100% erfüllt. Ne?
Ja, klar. Was mich noch interessiert, wie habt ihr die Teilnehmer geworben? Wir fanden eines Tages einen gedruckten Zettel im Briefkasten, aber keiner unserer Nachbarn oder überhaupt im Ort hat gemeint, er hat den verteilt. Also wie habt ihr das geschafft?
Ja, also die Zettel gehen auch tatsächlich ganz zurück an unsere in die Gründungszeit, weil wir ja damals als allererstes unsere eigenen Nachbarschaften eröffnet hatten. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte ja wirklich gerade auch schon erzählt, dass es eine recht anonyme Nachbarschaft war und ich mich dann eben gefragt habe, wie erzähle ich denn jetzt meinen Nachbarn davon, dass es nebenan.de gibt und dass ich mich da jetzt irgendwie angemeldet habe. Ne? Ich habe ja von meinen Nachbarn, ich vernetze mich ja mit fremden Menschen, also ich habe keine E-Mail-Adresse, ich habe keine Telefonnummer. Mhm. Das Einzige, was bleibt, ist der Briefkasten. Und das war damals tatsächlich die Idee. Also ich habe dann damals wirklich diese Zettel ausgedruckt und eben in meiner Nachbarschaft verteilt. Seitdem ist es eben tatsächlich wirklich Teil unseres Startangebots, also wir nennen es Starthilfe für die Nachbarn. Das heißt, wenn ich die Nachbarschaft eröffne auf nebenan.de als Nachbar, kann ich im Registrierungsprozess diese Starthilfe beantragen und dann kümmern wir uns um die Verteilung der Einladungen. Ja? Mhm. Aber das wird eben angestoßen von einem Nachbarn, der sich dann registriert und diese Starthilfe beantragt. Aber das ist tatsächlich bis heute ein ganz, ganz wichtiger Weg, die Leute eben über einen Zettel zu erreichen. Und weil wir ja eben schon auch, ich sag mal, wirklich auch jung und alt erreichen möchten und da jetzt irgendwie nur Online-Marketing bei Facebook zu machen, das wäre so ein bisschen, würde der Idee ein wenig entgegenstehen.
Mhm. Ja. Also entschuldige, dass ich da jetzt ein bisschen bohre, dass ist ja normalerweise aufwendig, solche Zettel zu verteilen. Mhm. Also wenn man jetzt ein Budget hat und kann Leute damit beauftragen, die nächsten 500 in die Briefkästen zu stecken, ist das wahrscheinlich leichter, als wenn jetzt die Keimzellen einer neuen Nachbarschaft in einem neuen Ort auch wieder die Last zu tragen haben, jetzt selber persönlich rumzugehen. Mhm. Wie macht ihr denn das? Habt ihr ein Budget dafür oder müsst ihr dann diese erst registrierten Teilnehmer damit beauftragen, diese Zettel zu verteilen?
Ja, nee, also wir haben da tatsächlich ein Budget dafür. Ne? Also das ist neben der, sag ich jetzt mal, technischen Entwicklung der Plattform, ist dieses Verteilen der Einladung einfach wirklich ein Budgetposten, den wir haben, der aber eben glaube ich, ganz wichtig ist. Weil als ich damals in meiner Nachbarschaft verteilt habe, war ich 2 Tage unterwegs und habe Zettel verteilt. Ne? Also die Nachbarschaft hier in Berlin, die war relativ groß und da war schon relativ schnell klar, es wird Nachbarn geben und es ist bis heute so, die eben tatsächlich sagen, ich habe Zeit, ich verteile die Zettel selbst. Ja? Die drucken sich dann auch selber Zettel aus. Aber das ist natürlich was man ganz schwer natürlich einem Nachbar einfach auferlegen kann und sagen kann, ja, nimm dir doch mal 2 Tage Zeit und verteil mal Zettel. Es ist aber gleichzeitig extrem wichtig, haben wir gemerkt, dass man einfach, wenn man sich da anmeldet, Hilfe bekommt, damit in einer überschaubaren Zeit auch noch mehr Nachbarn dazukommen. Weil es macht ja nur Sinn, wenn möglichst viele Nachbarn angemeldet sind. Ne? Ja. Erst dann passiert ja das Miteinander. Und wenn dann nur 3 Leute davon erfahren haben, dann wird der Mehrwert ja leider nicht so richtig klar. Und deswegen haben wir wirklich auch gesagt, wir machen dafür auch budgetfrei. Und wenn eben eine Nachbarschaft neu eröffnet wird, dann kontaktieren wir eben die Nachbarn, die sich da anfänglich angemeldet haben und fragen sie, ob wir eben für sie diese Zettel verteilen sollen. Und wenn die Nachbarn ja sagen, dann geht's los und wir kümmern uns dann eben wirklich um den Druck und um die Verteilung.
Hat nebenan.de die Möglichkeit festzustellen, wie aktiv die Leute sind und wie lange sie nach der ersten Anmeldung aktiv geblieben sind? Bei uns haben sich innerhalb einer Woche, ich glaube, 70 Leute angemeldet. Mhm. Inzwischen sind es noch ein paar mehr, aber es sind nur ganz wenige aktiv, soweit ich das sehen kann.
Ja, also ich kann das also allgemein sagen. Also wir haben natürlich schon quasi einen durchschnittlichen Wert, ne? Also Eindruck, wie aktiv die Leute sind. Also es ist so, dass wir in der Woche sozusagen kommen im Schnitt über 30% derer, die sich angemeldet haben, kommen jede Woche wieder, also loggen sich auch wieder ein und sind auf der Plattform aktiv. Was, ich sag mal, für das Thema Nachbarschaften sehr guter Wert ist. Wir sind ja eben tatsächlich kein Selfie-getriebene Plattform. Also wir sind ja nicht Instagram und Facebook, wo irgendwie die Menschen nur noch am Telefon hängen, sondern es geht ja wirklich um zweckgebundenes Einloggen. Aber es ist natürlich so, dass es eben immer bei solchen Plattformen, die gibt, die mitlesen, und dann gibt es eben die, die aktiv sind. Aber das ist, sage ich jetzt mal, ein durchgängig gleichbleibender guter Wert. Aber es ist immer so, dass es da viele gibt, die einfach nur mitlesen und sich erstmal wenig selbst einbringen.
Ne? Ja, wie überall.
Genau, genau.
Was sind denn so die am meisten angebotenen Dinge und am meisten gesuchten Sachen? Habt ihr da auch einen Überblick?
Ja, also da ist es tatsächlich so, da sage ich immer, es ist wirklich, es geht auf der Plattform so bunt zu wie in den Nachbarschaften selbst. Also es ist schwer zu sagen, was natürlich ganz, also Art unterteile ich es immer gerne in dieses Thema praktische Themen, also Hilfe und Empfehlungen, also wirklich so dieses klassische Tauschen, Teilen, Ausleihen, das ist ein großes Thema. Dann eben auch so dieses Thema Tiere ist ein großes Thema, also wirklich Custom-Sitting, zusammen mit dem Hund Gassi gehen, den Wellensittich füttern, wenn jemand im Urlaub ist, also das ist schon auch was sehr verbindet in der Nachbarschaft. Dann ist es natürlich das Thema ja, Familien, also alles, was, ich sag mal, mit Kindern zu tun hat. Also wir haben eben so dieses Thema, dass eben Nachbarn wirklich so zu Leihgroßeltern werden, wenn die eigenen Großeltern relativ weit weg leben. Babysitting, das sind auch so wichtige Themen. Und genauso wie eben, ich sag jetzt mal, alles, was so Hobbys anbelangt. Ne? Mhm. Gemeinsam Sport machen, gemeinsam musizieren, gemeinsam Handarbeit, also das sind alles so, so Themen, wo sich die Nachbarn zusammenfinden.
Mhm. Ist dir bekannt, ob irgendwo in irgendeiner Stadt oder einem Ort auch so ein festes Treffen, ein Treffpunkt für nebenan.de existiert?
Ja, ganz viel tatsächlich. Also ja. Es gibt die, es wird auch tatsächlich klassischerweise in vielen Nachbarschaften einfach wirklich auch Stammtisch genannt. Also manche haben sich lustigere und andere Namen ausgedacht. Aber in sehr vielen Nachbarschaften gibt es so monatliche Treffen. Also die haben dann eben festgelegt, immer jeder der letzte Donnerstag im Monat oder der erste Montag im Monat, da ist eben Stammtisch und Treffpunkt. Das passiert sehr viel, ja.
Ach, das ist toll.
Ja.
Cool.
Also jetzt gerade gestern hat mir jetzt eben eine Nachbarin eben erzählt aus einer Nachbarschaft hier in Berlin, die das dann eben wiederum zum ersten Mal initiiert hat, wo eben dann wirklich auch, ich glaube, 15 Leute dann da waren und von 24 bis 74 in dem Fall war irgendwie alles dabei. Und das finde ich eben auch, ja, das sind einfach so die schönen Geschichten, wo ich dann, ne, wo man einfach auch sieht, okay, da sitzen dann irgendwie auch Jung und Alt an einem Tisch mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten. Und das, finde ich, ja, ist ja irgendwie auch das, was ja unsere Gesellschaft irgendwie so ein bisschen braucht. Ja.
Ja. Ich habe Interesse daran zu verstehen, was für Vernetzungsbemühungen oder Vorgänge schon stattfinden oder geplant sind. Also beispielsweise, man könnte ja so ein Treffen dann auch hier nehmen, um Leute einzuladen aus ähnlich gestrickten Organisationen, um da etwas zusammenzubringen. Oder man könnte versuchen, die Plattform zusammenzuschalten mit anderen Portalen, wo es Angebote und Gesuche gibt. Wie sieht bei euch da die Lage aus?
Ja, also ich sag mal so, beschäftigen tun wir uns damit immer wieder, also auch von Anfang an, ne, weil es ja wirklich tatsächlich so ist, wenn man in diesen ganzen Bereich einmal eintaucht, ja wirklich einfach eben wahnsinnig viele Angebote und Ideen gibt. In der konkreten Umsetzung oder beziehungsweise in der, sag ich jetzt mal, Zeit, die in begrenztem Maße verfügbar ist, ist es dann immer so ein bisschen ja, schwierig, dann tatsächlich irgendwie zusammenzukommen. Was wir schon machen, ist eben mein Kollege, mein Mitgründer, der Michael, kümmert sich eben ganz viel eben um Partnerschaften und Kooperationen. Und da finden eben auch viel Austausch statt, also zum Beispiel eben auch mit wirklich großen Organisationen, die sich generell mit dem Thema Gemeinwohl beschäftigen, also ob das jetzt die Diakonie ist oder der Paritätische, ne? Also wir haben auch so solche großen Partner, die eigentlich eher offline unterwegs sind, mit denen man eben dann auch überlegt, wie kann man deren Angebot irgendwie auch mit einbinden, damit es irgendwie stärker sichtbar wird. Genauso wie das natürlich absolut sinnvoll wäre, solche Gespräche zum Beispiel auch mal eben mit Tauschringen zu führen. Ja.
Wenn wir jetzt auf Sie zukommen würden und sagen würden, hier ist unser Tauschring Freising mit der und der Mitgliederzahl und dem Angebotsportfolio. Wir würden gern in dem Landkreis an einigen dieser Treffen mal aufschlagen, uns vorstellen, uns austauschen und die Kooperation anbieten. Wie würdet ihr das auffassen? Ist das eher als Konkurrenz empfunden? Ist das was, was ihr begrüßen würdet? In welcher Form müssten wir das machen, damit das für euch gut ist und für uns gut ist?
Ja. Also wir würden es absolut begrüßen, weil ich eben, wie gesagt, finde, so die Vielfalt muss irgendwie sichtbar werden. Ja? Und wenn wir da einfach auch nur die Plattform dafür sein können, dass es sichtbar wird und vielleicht auch noch mehr oder andere Menschen von dem Angebot erfahren, dann ist es ja genau das, was wir wollen. Ne? Was zum Beispiel in dem Fall ein konkreter Vorschlag wäre oder eine konkrete Idee, was jetzt seit 2-3 Monaten möglich ist, ist, dass man sich eben wirklich als Organisation bei nebenan.de registriert. Also da könnte eben dann der Tauschring Freising wirklich ein eigenes Organisationsprofil anlegen und dann taucht man eben nicht als Privatperson auf, sondern wirklich als Tauschring Freising. Das heißt, man könnte sich grundsätzlich erstmal zeigen, dass es euch gibt sozusagen in dieser Region. Das Schöne für die Organisationen ist auch, dass sie eine größere Reichweite bekommen können sozusagen als eine private Person. Also da kann man ja wirklich nur seine Nachbarschaft und die angrenzenden Nachbarschaften erreichen. Für eine Organisation, je nachdem, wenn sie eben nachweisen kann, wie groß ihr Wirkungskreis ist, kann man das auch ein bisschen vergrößern. Das wäre sozusagen der eine Schritt. Ja, dann könnte man eben auch einen Beitrag verfassen und auf das Angebot aufmerksam machen. Und eben alternativ dann eben auch wirklich mit dem, wir haben hier auch Ansprechpartner für Organisationen, also da könnte ich euch dann auch wirklich nochmal in Kontakt bringen miteinander, dass man dann eben guckt, okay, was gibt es so für Veranstaltungen in der Gegend und kann man da nicht einfach mal teilnehmen. Also das, da glaube ich, könnte man auf jeden Fall was auf die Beine stellen.
Oh, das klingt ja toll.
Also wenn das erfolgreich ist, dann könnten wir das unter Umständen in München nochmal wiederholen, was ja ein deutlich größerer Kreis von Menschen ist. Da ließe sich eine Menge zu zusammenknüpfen, wenn das gewünscht ist.
Ja, also ich kann da auch gerne wirklich im Nachgang von unseres Gesprächs dann wirklich auch nochmal den Kontakt herstellen und auch den Link, wo eben sich Organisationen wirklich auch registrieren können und dann könntet ihr euch das gerne mal in Ruhe anschauen beziehungsweise dann auch mit der Kollegin nochmal Kontakt aufnehmen.
Ja, da haben wir Interesse dran.
Ja, und ich für München auch. Ich bin im Basisgremium vom Tauschring München und werde das gleich mal vorschlagen bei der nächsten Sitzung.
Super.
Also das klingt für mich alles total gut. Und du hast bestimmt einen unheimlich interessanten Job.
Ja, also es macht mir zumindest großen Spaß. Ich komme jeden Tag sehr gerne zur Arbeit, weil es natürlich, ich sag mal, ich sehe das schon auch als großes Geschenk, ne, zu sehen, dass man eine Idee, die man irgendwie hatte vor 3 Jahren, jetzt irgendwie schon 3 Jahre lang jetzt begleiten darf und auch so weit gebracht hat, dass eben einfach wirklich Menschen in Deutschland die Plattform nutzen, da drin einen Mehrwert sehen, schöne Erfahrungen machen und plötzlich auch wieder so einfach ganz neue Verbindungen entstehen und das Schönste ist natürlich, wenn dann wiederum die Nachbarn uns auch kontaktieren und mir dann irgendwie von ihren Geschichten auch erzählen. Also das ist natürlich dann irgendwie unterm Strich wirklich der Lohn für alle Mühe, sage ich mal.
Ne? Ja, das glaube ich. Also ich freue mich schon auf dein Buch, das habe ich bestellt, aber es ist noch nicht gekommen.
Okay. Und ja, ich weiß, der Verlag, es kann immer so ein paar Tage, kann eine Weile dauern, weil die immer nur zu bestimmten Tagen versenden oder irgendwie so, aber wird auf jeden Fall ankommen, denke ich.
Okay. Also ich danke dir. Hast du noch Fragen?
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir. Das war ein sehr interessantes Interview.
Ja, für mich auch. Und ich danke dir und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und wir werden das auf jeden Fall anleiern.
Super, die, ich würde mich dann einfach nachher nochmal eine E-Mail melden und nochmal ein, zwei Informationen dazu schicken und genau, dann könnt ihr euch das gerne mal in Ruhe anschauen und euch dann auch gerne jederzeit wieder melden.
Ja, toll. Also vielen Dank und schönes Wochenende noch.
Danke, das wünsche ich euch auch.
Danke, tschüss.
Der übernächste Krieg wird nur noch mit Pfeil und Bogen entschieden. Albert Einstein.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Immer wieder gerne berichten wir natürlich auch über Neugründungen von Tauschringen. Also Tauschringe sind nicht tot, es gibt immer noch weiter Neugründungen. Und hier haben wir am Telefon die Anna Helmke, die mit anderen zusammen den Tauschkreis PAF in Pfaffenhofen gegründet hat.
Mein Name ist Anna Helmke, ich lebe im Landkreis Pfaffenhofen und arbeite beim Caritaszentrum Pfaffenhofen. Durch die Zuständigkeit für die Nachbarschaftshilfen und die Aktivitäten im Bereich Ehrenamt der Caritas bin ich auf das Thema Tauschbörse aufmerksam geworden bzw. aufmerksam gemacht worden, was uns seit 4 Jahren nicht mehr wirklich losgelassen hat. Ich habe dann mit einer Kollegin vom Landratsamt, die für die Koordinierungsstelle bürgerschaftliches Engagement letztes Jahr wieder Kontakt gesucht und gesagt, wir müssen dieses Projekt jetzt unbedingt in Pfaffenhofen umsetzen, die Zeit ist reif für das Projekt. Hast du Zeit dafür? Hast du Kapazitäten für dieses Projekt? Und daraufhin haben wir uns weitere Verbündete gesucht, vor allem die Ludgard Staatze, auch im Landratsamt Bündnis für Familien. Daraufhin haben wir Ehrenamtliche gesucht, die das ganze Projekt mit unterstützen. Und haben jetzt 1/4 Jahre auf das Ziel hingearbeitet.
Habt ihr denn auch Kontakt aufgenommen zu Mensch Meier und anderen Teilnehmern des früheren Let's Puffes? Hat ja schon mal einen gegeben in Pfaffenhofen, einen Tauschring?
Nein, das haben wir tatsächlich nicht gemacht, weil wir die Historie so ein bisschen nachgelesen haben. Und nachdem der Haller Tower quasi daraus entstanden war und schon mal eine Gruppe vor 4 Jahren versucht hat, einen Tauschkreis zu gründen, aber das einfach an der Manpower letztendlich gefehlt hat, weil das so nicht umzusetzen war. Und die aber soweit wir wissen, auch Kontakt zum Mensch Meier hatten, haben wir darauf dann im zweiten Schritt quasi verzichtet.
Und ihr habt jetzt also nur Mitstreiter aus den Ämtern, die du eben genannt hast, oder auch Leute, die nicht zum Amt gehören?
Nein, wir haben mehr Ehrenamtliche als quasi Amtsbesetzte sozusagen. Und wir haben tatsächlich auch die Tauschbörse weder bei der Caritas, also den Tauschkreis Pfaffenhofen, weder bei der Caritas angesiedelt, noch direkt beim Landratsamt. Also quasi jetzt im Anfang mit der Unterstützung von diesen Kooperationspartnern. Die ganzen Unterlagen zu einer Vereinsgründung liegen alle schon bereit. Es ist uns ganz wichtig, dass das Projekt unabhängig von diesen Institutionen oder unabhängig von institutionellen Strukturen entstehen kann.
Ah ja, dann ist meine nächste Frage, wie sich Caritas und Landratsamt einbringen, auch schon beantwortet. Könnt ihr die Tauschringarbeit während eurer normalen Arbeitszeit erledigen oder macht ihr das auch wie mir außerhalb des Jobs?
In der ersten Zeit momentan unterstützen wir das Ganze quasi noch während unserer Arbeitszeit. Aber es ist schon so gedacht, dass wir uns dann Stück für Stück zurückziehen, beziehungsweise sind wir selber inzwischen so Feuer und Flamme, dass wir bestimmte Aktivitäten gar nicht mehr aufschreiben als Arbeitszeit, sondern dann wirklich selbstverständlich ehrenamtlich auch schon durchführen.
Mhm.
Ja, was habt ihr denn für Pläne mit dem Tauschring? Ich meine, die Möglichkeiten sind ja fast uferlos, hat man gesehen an dem Kontakt zu dem Jürgen Müller, nicht?
Ja.
Was sind eure Pläne? Was passt zu euch? Was ist denn machbar für euch?
Also unser großes Ziel ist ist natürlich jetzt erstmal den Tauschkreis Pfaffenhofen soweit bekannt zu machen, dass wir genügend Tauschpartner finden. Was uns sehr, sehr gefreut hat, ist, dass die erste Veranstaltung wirklich so gut besucht war. Es haben sich tatsächlich diese Woche auch schon wieder 5 neue Mitglieder angemeldet und letzte Woche waren es auch 6 oder 7. Das heißt, wir sind jetzt schon deutlich angewachsen sozusagen. Also das ist eine Zahl, mit der haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir das so hinbekommen. Also quasi 13, 14 neue Tauschmitglieder. Ich habe es tatsächlich gar nicht durchgezählt. Aber für die erste Woche fanden wir das schon sehr respektabel, dieses Ergebnis. Wir haben auch schon 2 Anfragen aus dem Landkreis, wo wir das Projekt weiter vorstellen sollen. Plus die Nachbarschaftshilfen von mir, die da Interesse haben, dass ich es vorstelle. Also wir wollen das ganze Projekt jetzt wirklich bekannt machen und schauen, dass die Leute möglichst schnell in den ersten Tausch gehen können. Und unser großes Ziel ist natürlich, dass wir da zum einen das Thema Nachhaltigkeit behandeln können, dass der Tauschkreis die Möglichkeit bietet, dass da wirklich jeder mitmachen kann. Also das ist uns ganz extrem wichtig, dass da quasi keiner ausgeschlossen wird vom Tausch. Deswegen haben wir auch den Mitgliedsbeitrag relativ niedrig gehalten. Und auch, dass man sich ja wirklich mit den Fähigkeiten einfach einbringen kann, die man hat. Und die Themen, die dann folgen, werden sehr abhängig sein von den Leuten, die jetzt anfangen werden, den Tauschkreis quasi mit zu bespielen. Also das liegt ja nicht alles in unserer Hand. Was mir natürlich immer wieder durch den Kopf geht, ist dieses Projekt mit der Rikscha. Das lässt mich tatsächlich überhaupt nicht mehr los und es rattert im Hinterkopf wahnsinnig, wie ich das aufbauen kann und wo am besten starten und wie.
Ja, da kann euch sicher da Jürgen Müller helfen. Du hast ja auf der Veranstaltung gesagt, der Tauschkreis ist nicht nur für Pfaffenhofen Stadt gedacht, sondern auch für den Landkreis.
Mhm, richtig.
Und dass ihr eure Treffen immer an einem anderen Ort stattfinden lassen wollt.
Mhm. Wir haben jetzt beim Auswertungstreffen nochmal darüber gesprochen, weil an uns der Wunsch herangetragen wurde, das nur auf die Stadt erstmal zu reduzieren. Das wäre viel sinnvoller. Nachdem ich aber schon während der Veranstaltung festgestellt habe, dass wirklich aus dem ganzen Landkreis Leute da sind und sich das Ganze jetzt schon fortsetzt mit den Anmeldungen, wollen wir das schon aufrechterhalten. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen es immer so, ein Treffen in Pfaffenhofen. Das nächste wird in Schweitenkirchen stattfinden. Dann werden wir wieder nach Pfaffenhofen gehen. Dann vielleicht nach Jetzendorf oder nach Wollensach oder Rohrbach. Also wir werden quasi immer Pfaffenhofen abwechseln mit einem anderen Ort außenrum. Das war jetzt die Struktur, die wir uns am vergangenen Donnerstagabend überlegt haben, dass das vielleicht das Sinnvollste ist. Hat auch damit zu tun, dass wir das Thema Nachhaltigkeit hier einbauen möchten und auch Vorträge einbauen möchten. Und nachdem die Frau von unserem Administrator beim Thema Plastikvermeidung gerade aktiv ist in Pfaffenhofen, wollen wir uns da schon mal einen Referenten holen oder eine Referentin.
Ja, das ist eine gute Idee. Also ab und zu mal einen Referenten einzuladen, das belebt das Ganze.
Ganz genau.
Habt ihr feste Bürozeiten für den Tauschring? Also so wie München zum Beispiel, dass man montags von 18 bis 20 Uhr anrufen kann? Oder
das seid ihr? Im Moment noch nicht, aber dadurch, dass wir ja auch 3 Leute quasi in unseren Büros erreichbar sind, haben wir es wirklich die letzte Woche schon so gemacht, dass wir spontan, wenn jemand angerufen hat, an dem Tag selber dann den Termin noch gemacht haben. Und wir müssen uns da tatsächlich noch eine ganz feste Struktur jetzt aufbauen. Aber momentan machen wir es wirklich noch so, dass wir das während unserer Arbeitszeit, dass die Leute sich auch bei uns melden können, dass wir auch für die Woche drauf dann einen Termin machen oder für denselben Tag noch oder schauen, dass wir das im Moment noch gut unterbringen. Aber sicherlich wird es notwendig sein, feste Sprechzeiten einzurichten. Wir müssen jetzt auch schauen, welche Leute sich bei uns gemeldet haben, wie die sich vielleicht auch noch ins Organisationsteam einbringen können. Und dann kann man auch diese festen Zeiten vielleicht wirklich bald installieren. Aber wir sind momentan erreichbar. Also ich denke, das ist das Wichtigste für den Start, dass wir nicht in der Versenkung verschwinden.
Ja, das ist richtig. Habt ihr denn für die verschiedenen lokalen Treffen auch
oder?
Plätze, Lokale, wo ihr Räume, wo ihr euch treffen könnt?
Eigentlich schon. Also wir haben jetzt in Zweitenkirchen das Vereinsheim, das bietet verschiedenste Räume sozusagen an. Und die haben jetzt quasi einen Raum wirklich konkret für uns reserviert, wo wir das Ganze dann durchführen können und wo man auch dann die Möglichkeit hat, also wir wollen nochmal vorstellen, wie das mit Obelio funktioniert, weil das letzte Mal das ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass man jetzt zum Einstieg da eine kleine Schulung sozusagen bekommt. Und für alle, die neu einsteigen wollen, die nehmen wir uns nach der Veranstaltung nochmal quasi zu uns. Die können dann noch die Fragen grundsätzlich stellen, die sie vielleicht nicht loswerden konnten oder vielleicht haben wir auch nochmal komplett neue Leute.
Ja, also was ganz gut ist, was ich immer gemacht habe, ist Paten eingeführt für Neue,
genau,
damit die ins Tauschen kommen. Und was ich früher auch gemacht habe, ich habe schon mehrere Tauschringe gegründet, immer die Nachbartauschringe zu den Treffen eingeladen. Da kamen dann meistens nur 2, 3 oder so, aber das hat die Vernetzung unheimlich gefördert.
Oh, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Mhm. Das haben wir nämlich jetzt, glaube ich, noch nicht aktiv gemacht. Habe ich mir gleich mal mit zu meiner To-Do-Liste für den Montag.
Also da kämen wahrscheinlich Hallertau, der Tauschring Hallertau in Frage, dann eben wir, Freising, vielleicht sogar auch Erding.
Ja, das ist gut.
Die machen das nämlich auch, die Erdinger, die laden immer die drumherum ein.
Okay, das ist schon mal ziemlich gut. Guter Hinweis, vielen Dank.
Ja, bitte.
Für die Schulung, wenn ihr jetzt so einen Schulungstermin ins Auge fasst für Obelio, ne? Da wäre das wichtig, dass auf jeden Fall die Administratoren alle dabei sind, weil die ja später auch so eine Art Multiplikatorrolle haben. Es wird ja nicht jede Frage automatisch bei Obelio auf dem Schreibtisch landen, sondern das meiste könnt ihr ja letztendlich in eurem eigenen Kreis klären. Und deswegen ist das so wichtig, dass die Administratoren so viel wie möglich aufsammeln an Know-how.
Genau, also das ist so, dass der Georg selber auch diesen Abend dann durchführen wird. Und dass wir aber auch nochmal anhand eines Tausches, den wir quasi jetzt mal auf der Plattform vollziehen, also zwei Damen untereinander, dass die das dann einfach nochmal zeigen, wie wird es verbucht, was haben wir da gemacht, was war der nächste Schritt. Und so sieht es dann aus, wenn das durchgeführt wurde. Also, dass man das wirklich ganz konkret zeigen kann. Und wir wollen es auch an einem ganz praktischen Beispiel. Ich bringe einfach so einen 5-Liter Apfelsaftbeutel mit.
Mhm.
Und was passiert, wenn man sowas als realen Gegenstand mitbringt? Also, wie wird das dann gemacht? Und ja, das soll dann auch mal kurz gezeigt werden. Und ich denke, das sind die Schritte, die für jeden auch notwendig sind. Und ehrlich gesagt, für mich selber auch, weil ich war mit ganz anderen organisatorischen Dingen beschäftigt, sodass ich auf Obelio selber auch noch nicht getauscht habe. Also muss ich jetzt dringend am Wochenende noch machen. Das habe ich für morgen auf meiner To-Do-Liste. Dass ich da nicht nur was anbiete, sondern dass ich jetzt ganz konkret in den Tausch gehe.
Ja, und was wir auch immer machen, ich weiß nicht, ob ihr das auch vorhabt, an den Tauschabenden Sachen mitbringen zum Tauschen.
Ja, genau.
Gegenstände.
Also der Apfelsaft einfach auch schon mal dargestellt werden. Und wir wollen aber auch die Leute, die jetzt sich schon angemeldet haben, wir haben schon den Inhalt quasi der E-Mail am Donnerstagabend besprochen und die werden jetzt alle nochmal quasi in den Verteiler eingeladen und werden auch durchaus aufgefordert, schon mal einen Gegenstand oder etwas, was sie gerne abgeben möchten, mitzubringen.
Ja, genau. Was in den anderen Tauschringen immer unheimlich gut ankommt, sind Kleidertauschabende.
Das haben wir tatsächlich auch schon geplant.
Aha.
Und zwar habe ich in der Jugendstelle in Freising, von der Diözese ist es, die machen eine Kleidertauschparty und die machen das ständig. Also die sind das ist jetzt irgendwie die 5. die durchführen. Und nachdem die das mitgebracht hatten, den Flyer, habe ich die im Anschluss an die Veranstaltung gefragt, ob sie das vielleicht für uns durchführen würden. Und die kralle ich mir nächste Woche nochmal, wann wir das denn machen können. Also ob man das dann im Rahmen von so einem Abend macht oder ob man dann nochmal einen extra Samstag nimmt oder wie auch immer, das muss man dann nochmal besprechen, wann die das überhaupt machen können. Aber das wäre für uns tatsächlich auch ein Thema, weil das macht ja dann auch Spaß. Also man muss ja solche Angebote, glaube ich, jetzt ganz am Anfang schaffen, damit die Leute aufmerksam werden, dass sie Freude daran kriegen und das wirklich auch immer sichtbar haben.
Ja, genau, dass es nicht gleich wieder einschläft.
Ja.
Ja, so von meiner Seite waren das eigentlich die Fragen.
Ja, ich habe auch nicht allzu viel Zeit pro Interview in der Sendung, immer höchstens 10 bis 15 Minuten. Wenn dir noch was einfällt, was du gerne erzählen würdest?
Also ich glaube, was uns als Akteuren schon wichtig ist, ist, dass wir auch soziale Projekte unterkriegen. Dass man sich auch mit anderen sozialen Akteuren nochmal weiter vernetzt oder die Netzwerke, die wir sowieso alle beruflicherseits haben, dass wir die quasi da auch noch mit einbinden. Weil mir ist es schon wichtig, dass dieser Tauschkreis langfristig einen sozialen Charakter bekommt. Und das war jetzt auch allen anderen Mitgliedern, die das mitgegründet haben und die mit dabei waren in der Vorbereitung, ein ganz großes Anliegen. Also nicht nur den Hauptamtlichen, sondern auch den Ehrenamtlichen. Auch, dass man Punkte mal spenden kann für jemanden, der wirklich nichts einbringen kann und solche Dinge. Also das glaube ich, das ist mir jetzt nochmal wichtig, dass wir das los.
Also so eine Art Sozialkonto einrichten.
Auch. Das wollte ich gerade sagen. Ihr könnt ein Sozialkonto einrichten, wo man was drauf spenden kann. Und von dem Sozialkonto kann man dann Sachen anleiern oder Leute vergüten, die vielleicht selbst durch Tauschvorgänge nicht so viel einnehmen können.
Genau.
Wir haben auch.
Also wäre uns ganz, ganz wichtig, dass wir das auch unterbringen und auch immer wieder neu betonen. Weil da können ja wirklich Leute profitieren, die sonst gar nicht die Möglichkeit haben, mal was in Anspruch zu nehmen.
Ja, genau. Und wir haben zum Beispiel auch ein Pensionskonto, wo wir jedes Quartal was drauf überweisen für die Zeit, wo wir selber keine Leistung mehr bringen können, aber Hilfe brauchen.
Ja. Da haben wir jetzt noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, das muss ich ehrlich
sagen. Ja, ihr seid ja auch noch so jung.
Ja, ich glaube auch, das müssen wir einfach Schritt für Schritt machen und dann kann man das irgendwann mal angehen. Aber eine Frage habe ich noch.
Ja.
Kann man auch sowas wie, ich denke das immer, ich fahre immer mit dem Fahrrad in die Arbeit. Kann man das auch so machen, dass ich fahre ja quasi jeden Tag eine Stunde Fahrrad. Kann man da quasi eine Stunde jeden Tag an irgendetwas Soziales spenden? Also, weiß ich nicht. Also, wenn man jetzt zum Beispiel eine Rikscha haben wollte und man sagt, ich spende jeden Tag quasi 20 Talente dafür, damit das dann irgendwann mal was wird, wo vielleicht irgendjemand bereit ist, das dann wieder in Euro umzusetzen und davon dann die Rikscha zu kaufen oder irgendwie sowas. Gibt es sowas schon, dass man da auch im Sinne der Nachhaltigkeit Talente spenden kann? Oder?
Die Frage ist mir nicht hundertprozentig klar. Also der Jürgen Müller von der Zeitbörse Königsbrunn ist den Weg gegangen, dass nicht alle Ehrenamtlichen, die jetzt diese Fahrdienste machen und so weiter, tatsächlich vorher, oder sagen wir mal so, die Talente, die da ausgegeben werden für diese Wohltätigkeitsprojekte, die sind nicht vorher wirklich verdient oder eingenommen worden. Die sind zum Teil aus dem Nichts geschöpft. Das kann man sehr kritisch sehen aus monetären Gesichtspunkten heraus, aber es ist zumindest im Rahmen der Zeitbörse Königsbrunn der Weg gewesen, um Dinge in Gang zu setzen, die anders vielleicht nicht in Gang zu bringen gewesen wären. Ich weiß nicht, ob das einen Teil deiner Frage beantwortet.
Ja, doch. Das geht so auf jeden Fall in die Richtung.
So. Wovon ich abraten würde, ist, irgendeinen Mechanismus zu schaffen, der Talente in Euros tauscht oder wieder zurück. Das ist problematisch.
Es geht auch nicht, wenn man so einen Sponsorpartner hat, was weiß ich, irgendeinen Fahrradladen, der dann sagt, okay, ey, super, ihr habt da 3000 Talente erradelt, jetzt spende ich euch die Rikscha oder so.
Wenn er die dafür bekommt, ja, warum nicht?
Also so, ich dachte, es wirklich so in dieser Richtung, ja, dass man irgendwie was erradelt oder erwandert oder keine Ahnung was.
Wenn er Mitglied ist im Tauschring, könnt ihr die Rikscha doch in Talenten bezahlen, wenn ihm das recht ist. Warum nicht?
Weil das sind so für mich manchmal so Ideen, wo ich mir denke, dass was man eh schon alles macht oder hat oder tut, vielleicht kann man das umsetzen in Soziales sozusagen. Also, dass man den Nachhaltigkeitsaspekt immer wieder drin hat und sagt, ja, mein Gott, das mache ich ja sowieso, aber wenn ich jetzt mit dem Fahrradladen spreche und sage, was weiß ich, wir haben hier 10 Ehrenamtliche, die radeln jeden Tag, wenn die ein Konto haben von 5000 Talenten, wäre es möglich, dass ihr dann eine Rikscha sponsert?
Ja, die Frage ist eben, warum das jemand machen soll. Ich meine, ein Fahrradladen braucht ja die Euro-Einnahmen, um zu existieren. Da leben ja Leute von dem Laden. Und man findet gelegentlich Leute, die von der Idee so begeistert sind, dass sie so eine Spende machen.
Ich dachte halt bei so einem Radelladen, wenn der sagt, ich kaufe denen die Rikscha oder ich sponsore das. Also nur als Beispiel. Ich habe überhaupt noch nicht weder mit jemandem gesprochen, noch sonst etwas. Aber wenn Leute das erradeln müssen, dann wäre es ja sinnvoll, wenn man denen natürlich auch sagt, geht mal zu dem, das ist ein toller Fahrradladen, wenn ihr ein neues Fahrrad braucht oder was gewartet haben müsst, weil der macht es super. Also der hat ja da vielleicht auch Nutzen davon.
Ihr könntet ja vielleicht die Rikscha auch leihen gegen Talente und eine Leihgebühr zahlen. Mhm. Mir verleihen im Tauschring ja auch Geräte gegen Talente.
Mhm. Und das ist realistischer. Also so ein Fahrradladen kann vielleicht Hilfe aus dem Tauschring gebrauchen für seinen Laden. Einfach Manpower zum Aufräumen, Wände streichen, keine Ahnung was, hin und her tragen von sonst was. Einfach Mithilfe. Und für den Fahrradladen ist das wahrscheinlich gar kein großes Problem, etwas zu verleihen, was sowieso zum Geschäft gehört. Das ist realistischer, als zu erwarten, dass ein Laden, weil er vielleicht mal irgendwie neue Kunden gewinnt, dann irgendwas verschenkt oder sponsort. Das ist schwierig, aber ihr könnt es versuchen.
Nee, aber das ist trotzdem auch ein guter Hinweis, weil dann ist es halt so, dass immer, wenn ich morgens in die Arbeit fahre mit dem Fahrrad, dann rattert es bei mir. Dann überlege ich es immer, wie machen. Ja,
also es gibt sicher noch jede Menge gute Ideen, die man verwirklichen kann, wenn man genug Leute hat, die begeistert sind.
Genau.
Ja.
Also ich bin jetzt ehrlich gesagt ganz fasziniert, weil ich immer sehe, welche Leute sich da bei uns melden, also mit welcher Idee oder mit welcher, also das sind alles so wahnsinnig positive Menschen, das ist unglaublich. Also wir erreichen damit jetzt komplett neue Menschen. Die haben wir vorher noch nie gesehen und die waren noch nie auf dem Bildschirm und faszinierend.
Ja, und manche wird man wahrscheinlich so auch nie treffen, das denke ich auch oft.
Ja.
In München, ich kam ja hierher und kannte außer dem Lutz überhaupt niemanden. Und alle meine Bekannten habe ich eigentlich über einen Tauschring kennengelernt.
Mhm. Und man kann ja die unterschiedlichsten Motive haben für Tauschring, aber man stellt immer wieder fest, dass für die, die dann dabei sind und dabei bleiben, einfach die Gemeinschaft wichtig ist. Okay. Dass also das Tauschen selber vielleicht noch nicht mal den Hauptpunkt darstellt, sondern die Gemeinschaft, die daraus entsteht und das Vertrauen, das Miteinander ist das Wichtige.
Und das finde ich ja jetzt schon so faszinierend. Wir hatten das in dem ersten Zeitungsartikel, den die Frau Zurek da neulich geschrieben hatte. Da hat die eine Kollegin davon gesprochen, dass wir so ein zusammengewürfelter Haufen sind. Und so kam das dann auch, also in Anführungszeichen stand das dann so auch in dem Artikel. Und wir sind wirklich so ein nettes Team jetzt geworden. Und wir hatten ja wirklich, also Höhen und Tiefen, sage ich jetzt mal, auch gerade mit dem Wolfgang, mit unserem Verwaltungsrichter, der ja sehr auf Recht und Ordnung gepocht hat und so. Und wo wir nicht immer mitgehen konnten und wo wir wirklich diskutiert haben und da ging es richtig zur Sache schon. Aber das ist unglaublich, was da draus geworden ist. Also jetzt trifft man sich und ist wirklich gut miteinander und da gibt's nichts dazwischen und das ist unglaublich, was sich allein in diesem einen Jahr jetzt schon getan hat und was das für unterschiedliche Leute sind mit dem gleichen Ziel. Wirklich toll.
Also den Team Spirit, den hat man wirklich gespürt in eurem Team, in eurer Veranstaltung und auch davor in den Treffen, die wir hatten. Und ich bin da wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll, dass da viel draus wird, einfach weil das Team gut ist.
So.
Ja, und vielen Dank, dass es euch gibt, weil ohne Obelio ist sowas nicht möglich. Oder nicht möglich.
Ja, ich bin auch immer wieder begeistert von Obelio.
Ich freue mich, wenn es einen Nutzen hat und wenn es hilft.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich danke dir jetzt erstmal fürs Interview.
Und nun zu den Terminen. Da wäre zunächst der wichtigste Termin, das Winterfest, am Sonntag, 18. November 2018, von 14 bis 20 Uhr, Standaufbau ab 13 Uhr. Es findet statt in der Kulturetage Messestadt Riem, Erika-Krämer-Straße 8. Teilnehmen können Letztauschnetz und Tauschring München, Umlandtauschgemeinschaften sowie Gäste und alle Letztinteressierten. Auf diesem Weihnachtsmarkt sollen nur Dinge angeboten werden, die sich als Geschenk eignen, und es wird nur gegen Talente getauscht. Weitere Termine wären 14. November 2018 um 19.30 Uhr der Infoabend im Werkhaus Leon-Roth-Straße 19. 15. November von 18 bis 20 Uhr das Stadtteiltreffen Westend im SHZ Westendstraße 68. Am 2. Dezember von 11 bis 14 Uhr das Frühstückstreffen im Café Wildwuchs im Werkhaus Leon-Roth-Straße 19. Zwei Tage später, am 4.12., findet das Stadtteiltreffen Sendling statt von 19 bis 21 Uhr in der Oberländerstraße 36. Den Infoabend gibt es am 12.12. um 19.30 Uhr im Werkhaus Leon-Roth-Straße 19. Am 20.12. von 18 bis 20 Uhr findet das Stadtteiltreffen Westend statt im SHZ Westendstraße 68. Am 6.1. findet von 11 bis 14 Uhr das Frühstückstreffen im Café Wildwuchs Werkhaus Leon-Roth-Straße 19 statt. Das war eine Sendung des Letztauschring München, die alle zwei Monate ausgestrahlt wird. Die nächste Sendung wäre also dann am 2. Donnerstag im Dezember. Für heute verabschieden sich Torina, Lutz und Sabine und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss!